dort im Büro von Dumbledore, kurz bevor wir den Portschlüssel genommen haben, da habe ich ein paar Sekunden lang gedacht, ich wäre eine Schlange. Ich habe mich gefühlt wie eine Schlange. Meine Narbe hat furchtbar wehgetan, als ich Dumbledore ansah. Sirius? Ich wollte ihn angreifen.
Er konnte nur einen schmalen Streif von Sirius' Gesicht sehen. Der Rest lag im Dunkeln. »Das muss die Nachwirkung deiner Vision gewesen sein, nichts weiter«, sagte Sirius. »Du hast noch an den Traum oder was auch immer gedacht, und das war es nicht«, widersprach Harry und schüttelte den Kopf. »Es war wie etwas, das in mir emporstieg, als ob in meinem Inneren eine Schlange wäre.«
»Dir fehlt einfach Schlaf«, sagte Sirius bestimmt. »Du frühstückst jetzt, dann gehst du nach oben ins Bett und nach dem Mittagessen kannst du mit den anderen zusammen Arthur besuchen. Du stehst unter Schock, Harry. Du gibst dir selbst die Schuld für etwas, dessen Zeuge du nur warst. Und es ist ein Glück, dass du es gesehen hast. Sonst wäre Arthur womöglich gestorben. Also hör auf, dir Sorgen zu machen.«
Er gab Harry einen Klaps auf die Schulter, ging aus der Speisekammer und ließ Harry allein im Dunkeln zurück. Alle außer Harry schliefen den restlichen Morgen über. Er ging hoch in das Schlafzimmer, das er und Ron sich während der letzten Sommerwochen geteilt hatten. Doch während Ron ins Bett kroch und nach wenigen Minuten eingeschlafen war, saß Harry vollständig angezogen da, absichtlich unbequem gegen die kalten Metallstangen des Bettgestells gelehnt und entschlossen, nicht einzudösen. Es graute ihm davor, im Schlaf erneut zur Schlange zu werden, aufzuwachen und festzustellen, dass er Ron angegriffen hatte oder auf der Suche nach einem der anderen durch das Haus geglitten war. Als Ron erwachte, tat Harry so, als hätte auch er ein erfrischendes Nickerchen hinter sich. Ihre Koffer kamen aus Hogwarts, während sie zu Mittag aßen, so dass sie sich für die Fahrt zum St. Mungo als Muggel verkleiden konnten. Alle außer Harry waren in ausgelassener, glücklicher Stimmung und redselig, während sie aus ihren Umhängen und in Jeans und Sweatshirts schlüpften. Als Tonks und Mad-Eye auftauchten, um sie durch London zu begleiten, wurden sie freudestrahlend begrüßt. Sie lachten über die Melone, die Mad-Eye so schief auf dem Kopf trug, dass sie sein magisches Auge verbarg, und sie versicherten ihm aufrichtig, dass Tonks, deren Haare jetzt wieder kurz und knallpink waren, viel weniger Blicke in der U-Bahn auf sich ziehen würde. Tonks interessierte sich brennend für Harrys Vision von dem Angriff auf Mr. Weasley, während Harry nicht die mindeste Lust hatte, darüber zu reden. »Du hast nicht zufällig Seherblut in der Familie?« wollte sie neugierig wissen, als sie nebeneinander in der U-Bahn saßen, die ratternd ins Stadtzentrum fuhr. »Nein«, sagte Harry und dachte beleidigt an Professor Trelawney. »Nein«, sagte Tonks nachdenklich. »Nein, du machst ja eigentlich gar keine Voraussagen, nicht wahr? Ich meine, du siehst nicht in die Zukunft, du siehst die Gegenwart. Seltsam, was? Aber recht nützlich.« Harry antwortete nicht. Glücklicherweise stiegen sie beim nächsten Halt aus, einem Bahnhof im Herzen Londons, und in dem Gedränge beim Verlassen des Zuges gelang es ihm, Fred und George zwischen ihn und die vorausgehende Tonks geraten zu lassen. Sie folgten ihr die Rolltreppe hoch. Moody humpelte als letzter der Gruppe hinterher, die Melone schräg und tief ins Gesicht gezogen und eine knorrige Hand zwischen die Knöpfe in seinen Mantel gesteckt, die den Zauberstab hielt. Harry meinte zu spüren, wie das verborgene Auge ihn scharf fixierte. Da er keine weiteren Fragen über seinen Traum aufkommen lassen wollte, fragte er Mad-Eye, wo St. Mungo verborgen war.
»Nicht weit von hier«, brummte Moody, als sie in die Winterluft hinaus auf eine breite, mit Läden gesäumte Straße voller Weihnachtseinkäufer traten.
Er schob Harry dicht vor sich her und stapfte ihm nach. Harry wusste, dass das Auge unter dem schräg sitzenden Hut in alle Richtungen rollte.
»War nicht einfach, einen guten Standort für ein Krankenhaus zu finden. Der Winkelgasse gab's nicht genug Platz und unter der Erde. Beim Ministerium ging's auch nicht, wäre zu ungesund. Schließlich haben sie ein Gebäude hier oben beschaffen können. Die Überlegung war, dass kranke Zauberer beim Kommen und Gehen einfach in der Menge untertauchen können.«
Er packte Harry an der Schulter, damit sie nicht von einer schnatternden Herde Passanten getrennt wurden, die ganz von dem Gedanken beseelt schienen, rasch in den nächsten Laden voller elektrischer Gerätschaften zu kommen.
»Hier lang«, sagte Moody einen Moment später.